Die Ringvorlesung Tier oder Tofu der Göttinger Universität beschäftigt sich in diesem Wintersemester mit dem Thema Ernährung. Experten aus verschiedenen Fachrichtungen beleuchten Fragen des nachhaltigen Lebensmittelkonsums. Dabei geht es neben Aspekten des Klimaschutzes und des Tierschutzes auch um ernährungswissenschaftliche und ethische Perspektiven. In dieser Woche referierte Marco Springmann von der University of Oxford über die Umwelt- und Gesundheitskosten unserer Ernährung. Sie hören nun die Aufzeichnung seines gestrigen Vortrags.
Guten Abend zusammen, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, hier zu sein. Sie haben es sicher schon gemerkt, wir sind in der Tat in einer tiefgreifenden Umweltkrise. Wir verschmutzen unsere Luft, unsere Gewässer und unsere Meere wie nie zuvor. Der Grad der Ressourcenausbeutung ist in der Tat so groß, dass wenn wir nicht dagegen steuern, bestimmte planetäre Grenzen überschritten werden könnten, was man hier auf dieser Slide sieht. Ein internationales Forschungsteam und ich haben ausgerechnet, dass einige der planetären Grenzen des Klimawandels, der Landnutzung, der Wassernutzung und der Stickstoff- und Phosphor, des Stickstoff- und Phosphorkreislaufes um teilweise mehr als 100% überschritten werden könnten. Aber was heißt das, wenn man planetäre Grenzen überschreitet? Sicher erinnern Sie sich an dieses Jahr oder letztes Jahr an den Hitzesommer. So sah der Sommer aus in London, wo ich wohne. Man könnte vielleicht meinen, ach, ist gar nicht so schlimm, nicht wahr? Aber so sah es aus in Constante im Nordwesten Spaniens. Und Sie haben sicherlich andere Bilder gesehen, zum Beispiel aus Kalifornien oder wie gerade vielleicht auch in Australien. Wenn die planetäre Grenze des Klimawandels weiter überschritten wird, dann kann man damit rechnen, dass solche Dürreperioden und Feuer öfters auftreten als nur alle 10 Jahre. Dieses Bild zeigt den Grad der Waldrodung in Indonesien. Wenn wir die planetäre Grenze der Landnutzung weiter überschreiten würden, dann sind solche Bilder öfters an der Tagesordnung. Und es sind nicht nur grüne Wälder, die schön anzusehen sind, die wir verlieren, sondern auch essentielle Ökosysteme, die das Klima regulieren und Zuflucht für Biodiversität bieten. Das hier ist ein Bild von einer sogenannten Todeszone im Baltischen Meer. In sogenannten Todeszonen können keine Fische leben, sondern nur noch Algen wachsen. Von oben sehen die vielleicht gar nicht so schlecht aus, aber es ist eine sehr lebenshafte Region. Global gesehen gibt es schon mehr als 700 von solchen Todeszonen. Und man kann sich vorstellen, dass wenn die planetären Grenzen des Stickstoff- und Phosphorkreislaufes weiter überschritten werden, dass solche Todeszonen, die in der Tat durch den Abfluss von im speziellen Stickstoff verursacht werden, weiter zunehmen werden. Man kann sich jetzt fragen, was steckt hinter all diesen Umwelteinflüssen? Ist nicht der amerikanische Präsident, ist auch nicht der leider wiedergewählte britische Premierminister. Es ist unser Ernährungssystem. In England gibt es die schöne Tradition von Pub-Quizzes. Da werden Snippets von Informationen abgefragt. Und das hier ist so eine Scorecard für Pub-Quizzes. Also wenn Sie einmal gefragt werden, wofür ist das Ernährungssystem zuständig, dann könnten Sie sagen, ja, es ist für mehr als ein Viertel aller Treibhausgasemissionen verantwortlich und deshalb ein großer Treiber des Klimawandels. Manche Abschätzungen gehen sogar von mehr als einem Drittel aus. Es benutzt also auch mehr als ein Drittel der Landfläche der Erde und trägt dazu zu Veränderungen in der Landnutzung und zum Abbau der Biodiversität bei. Es verbraucht auch mehr als 2 Drittel allen Frischwassers und trägt deshalb dazu bei, dass Frischwasservorkommen vermindert werden. Und wie schon erwähnt, trägt die Überanbringung an Düngemitteln, die Stickstoff beinhalten, zu diesen Todeszonen in unseren Weltmeeren bei. Die Verwestlichung global gesehen der Ernährungsweisen, wie auch ein Bevölkerungszuwachs von ungefähr einem Drittel bis zur Mitte des Jahrhunderts, könnte dazu beitragen, dass diese Einflüsse um 50-90% zunehmen könnten um 2050. Also wir reden hier wirklich von großen Umweltproblemen, mit denen wir hier zu kämpfen haben. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber vielleicht haben Sie auch schon mal gehört, dass wir uns nicht so wirklich gesundheitlich vernünftig ernähren, nicht wahr? Das hier ist eine sogenannte Wärmekarte, die zeigt, was die größten Risikofaktoren für Sterblichkeit in der Welt sind. Und das sieht man wahrscheinlich hinten schlecht, aber an Nummer 1 steht Dietary Risks. Und diese Dietary Risks haben mit falschen Ernährungsweisen zu tun oder unausgewogenen Ernährungsweisen, wie zum Beispiel zu wenig Obst und Gemüse oder zu viel rotem und verarbeitetem Fleisch. Und diese unbalancierten Ernährungsweisen sind der wichtigste Risikofaktor für Sterblichkeit. Also sind nicht irgendwie Weltkriege, Autounfälle oder sowas, sind in der Tat falsche Ernährungsweisen und die damit eingehenden Erkrankungen wie Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Eine andere Sache, die meistens gesondert betrachtet wird, ist auch die zunehmende Anzahl an Übergewicht und Fettleibigkeit. Wie auch Untergewicht oder sogar im gewissen Sinne noch mehr wie Untergewicht ist Fettleibigkeit und Übergewicht mit auch diesen gleichen ernährungsbedingten Krankheiten verbunden wie Diabetes, Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und über die letzten 30 Jahre hat Übergewicht und Fettleibigkeit in der Tat dramatisch zugenommen. In Deutschland zum Beispiel sind fast 2 in 3 Leute sind übergewichtig oder fettleibig. Also eine dramatische Veränderung in den Ernährungsweisen und in allen Einflüssen dieser Ernährungsweisen. Was kann man gegen die Umwelt- und Gesundheitseinflüsse, mit denen wir gerade zu kämpfen haben, tun? Um das herauszufinden, haben ein Forscherteam und ich ein System des Ernährungssystems zusammengestellt. Und wir haben versucht, auf der einen Seite die Ernährung und die damit verbundenen Gesundheitsauswirkungen mit auf der anderen Seite der Nahrungsmittelproduktion und den Umwelteinflüssen dieser zusammenzuführen. Für dieses Modellierungssystem haben wir recht detaillierte Karten von Wassernutzung, von Landnutzung benutzt. Wir haben uns angeguckt, wo treten Treibhausgasemissionen auf, wie viel sind die Produktion von verschiedenen Nahrungsmitteln mit Treibhausgasemissionen assoziiert, mit pflanzlichen, auch mit tierischen. Wir haben uns angeschaut, wo wir Stickstoff aufgebracht in der Welt. Und wir haben uns angeguckt, was sind verschiedene plausible Szenarien für die Entwicklung von der Bevölkerung, aber auch vom Einkommen und anderen sozioökonomischen Parametern in der Zukunft. Und zusammen mit diesem Modell haben wir uns 4 Änderungen im Ernährungssystem angeschaut, die hier und da schon öfters mal diskutiert wurden. Zuerst haben wir uns angeschaut, was könnte Technologie machen? Können wir uns praktisch aus diesen Problemen raus innovieren? Zweitens haben wir geschaut, was könnte der Einfluss der Reduktion von der Verschwendung von Lebensmitteln bedeuten? Drittens, was könnte Veränderungen in den sozioökonomischen Entwicklungen bedeuten? Zum Beispiel, was ist, wenn wir zum Beispiel einen kleineren Bevölkerungszuwachs haben anstatt eines größeren? Und letztens haben wir uns angeschaut, was ist der Einfluss von Veränderungen in der Ernährungsweise. Was wir herausgefunden haben, ist, ohne alle diese Veränderungen oder in einem Szenario, wo nichts wirklich angepackt wird, können in der Tat die Umweltauswirkungen von unserem Ernährungssystem dramatisch zunehmen. Und das sieht man hier auf dieser Folie. Was man hier auch sieht, ist, dass die, wenn man die Umweltfaktoren einteilt bezüglich der Lebensmittelprodukte, die dafür zuständig sind, dann sieht man, fast 80% des Einflusses auf Treibhausgasemissionen im Nahrungsmittelsystem ist durch tierische Produkte verursacht. Während so ein Drittel bis fast die Hälfte der anderen Umweltauswirkungen auf Landnutzung, Wassernutzung, aber auch der Stickstoff- und Phosphoraufbringung noch viel durch die Herstellung von Grundnahrungsmitteln, also wie Weizen, Mais, Kartoffeln und solche Sachen hervorgerufen wird. Aber man sieht auch, die tierischen Lebensmittel haben trotzdem auch noch einen recht großen Einfluss auf diese anderen Sachen. Was das bedeutet, ist in der Tat, was ich eingangs erwähnt habe, dass die planetären Grenzen um ein Vielfaches überstiegen werden könnte, wenn wir nichts tun. Glücklicherweise haben wir mit dem Modell herausgefunden, dass wir innerhalb dieser planetären Grenzen bleiben könnten, aber dazu müssten wir praktisch alle diese Optionen, die wir analysiert haben, auf einmal zusammenführen. Und im Folgenden möchte ich gerne durchgehen, wie die einzelnen Optionen dazu beitragen, die Umwelteinflüsse zu verringern. Fangen wir mit den technischen an. Hier sieht man, dass der technische Einfluss auf die Treibhausgasemissionen relativ gering ist, aber auf die anderen Umweltdomänen bis 50% zur Verringerung der Einflüsse beitragen kann. Was dahinter steckt, ist viel eine ungleiche Verteilung von Technologien oder Anbauweisen. Diese Karte zeigt hier sogenannte Yield Gaps, die zeigen, wie groß die Distanz ist zwischen dem, was man von einem Feld bewirtschaften kann oder was man als Produkt von dem Feld bekommt, in Bezug auf was man idealerweise bekommen kann. Und was man sieht hier ist, dass in vielen Entwicklungsländern, dass man dann nicht so sehr viel, nicht ideal das rauskriegt, was man in diesen, von diesen Böden rauskriegen könnte. Nur allein, wenn man diese Technologien effizienter verteilen würde, finden wir, dass viele von den globalen Umweltauswirkungen sehr stark reduziert werden könnten. Zum Beispiel, wenn man diese Yield Gaps zu 75% schließen würde, und das heißt nicht, dass wir unbedingt irgendwie Gentechnik in Entwicklungsländer exportieren müssten oder Monokulturen. Es gibt auch in der Tat sehr viele Anbauweisen, die low intensity sind und die man in verschiedenen Regionen anbauen kann, ohne viel von genau den gleichen Anbaumethoden, die wir haben, dort zu exportieren. Aber trotzdem gibt es gibt es da großen Bedarf, die Effizienz zu steigern. Genauso sieht es aus mit dem Wasserverbrauch. Wenn es bessere Wasserinfrastruktur geben würde, bessere Wasserspeicher, könnte sich da viel tun. Und für Stickstoff und Phosphor, da kommt es wirklich darauf an, dass die Regionen, die gerade zu viel auftragen, dass das balanciert wird mit Regionen, die zu wenig aufbringen. Und Recycling von Phosphor und Stickstoff ist auch eine ganz wichtige Sache. Sie können jetzt noch fragen, warum sieht man nicht so viel mit Treibhausgasemissionen? Und da ist wirklich die Antwort, dass viele von den Treibhausgasemissionen, wie ich erwähnt hatte, mit tierischen Lebensmitteln zu tun hat. Und bei den tierischen Lebensmitteln handelt es sich wirklich darum, dass die Charakteristik von diesen tierischen Lebensmitteln so sind, dass man die Treibhausgasemissionen nicht komplett verschwinden lassen kann. Zum Beispiel Kühe werden immer Methan produzieren, wenn sie Futter verdauen. Und Kühe oder andere Tiere brauchen immer eine Vielzahl der Futtermittel, um einen gewissen Zuwachs an Gewicht zu haben. Und Futtermittel brauchen meistens Dünger und dieser Dünger produziert ein anderes Treibhausgas, Lachgas. Während die Verdauung von dem Futter von Kühen Methan produziert, was ein anderes potenziell starkes Treibhausgas darstellt. Wie sieht es aus mit Vermeidung von Lebensmitteln? Global gesehen verschwenden wir ungefähr ein Drittel aller Lebensmittel. Manches davon geht flöten, bevor es überhaupt den Supermarkt oder den Konsumenten erreicht. Und speziell in Entwicklungsländern, während in entwickelten Ländern sehr viel weggeschmissen wird, nachdem wir das schon gekauft haben. Hier sieht man das Resultat, die Auswirkung, wenn wir die Verschwendung von Lebensmitteln ungefähr um die Hälfte zurückfahren könnten. Und das könnte ungefähr 20% zu den benötigten Einsparungen in den Umweltauswirkungen beitragen. Was man hier auch sieht, ist wieder, dass mehr eine größere Effektivität bei der Landnutzung, der Wassernutzung und der Lachgas- und Phosphoraufbringung feststellen kann, während für Treibhausgasemissionen die Effizienz wiederum etwas geringer ist. Das hat wieder damit zu tun, dass die Treibhausgasemissionen meistens an tierische Lebensmittel gekoppelt sind und es mehr Obst und Gemüse, die schnell verrotten, dass es diese Produkte sind, die viel weggeschmissen werden. Also wenn wir die Lebensmittelverschwendung verringern, verringern wir relativ weniger die Treibhausgasemissionen, aber mehr die Nachfrage an den Bodenflächen oder dem Wasser, der für diese verderblichen Lebensmittel gebraucht wird. Schauen wir uns an als nächstes, was Veränderungen in den sozioökonomischen Parametern bedeuten kann. Hier finden wir, was vielleicht etwas, was man vielleicht nicht erwarten würde, dass die Auswirkungen recht gering sind. Also das zeigt, wie viel zum Beispiel eine Trajektorie, die einen geringeren Bevölkerungszuwachs und einen größeren Zuwachs an Einkommen haben könnte auf die Umwelteinflüsse. Und der Grund, dass solche geringeren Bevölkerungszahlen einen relativ kleinen Einfluss haben, liegt wirklich darin, dass die sogenannten Peak Birth Rates, also die Geburtenraten, ständig rückläufig sind, global. Also die steigt nicht mehr an. Es ist praktisch nur eine Frage, wann die globale Population stabilisiert wird und nicht ob. Und das sieht man hier auf dieser Folie. Was einen viel größeren Einfluss hat, ist also nicht, wie viele Menschen wir auf der Erde sind, sondern was diese Menschen essen. Und das sieht man hier ganz klar auf dieser Folie. Das zeigt, welcher Einfluss es hat, wenn Ernährungsweisen sich global auf mehr pflanzenbasierte Ernährung umstellen würden. Der größte Einfluss hier hat diese Veränderung der Ernährungsweisen auf Treibhausgasemissionen, wie man das vielleicht erwarten kann, und immer noch einen recht signifikanten Einfluss auf die anderen. Warum ist das so? Das kann man hier vielleicht schlecht sehen, aber wenn man sich anguckt, wie unterscheiden sich verschiedene Lebensmittelgruppen in deren Treibhausgasemissionen, dann sehen wir, dass die größten Treibhausgasemissionen sind in der Tat mit Rindfleisch verbunden. 10-mal weniger Treibhausgasemissionen als Rindfleisch oder auch Lamm haben Schweinefleisch und Hühnchen. Und nochmal 10-mal weniger als Hühnchen oder Schweinefleisch haben pflanzenbasierte Proteinquellen wie Leguminosen wie Bohnen oder Linsen. Also zwischen Rindfleisch und pflanzenbasierten Lebensmitteln gibt es einen Unterschied von über 100. Und da kann man noch so viel rumdoktern mit besseren Futtermitteln oder besserem Management von Dünge. Auf diesen Faktor 100, kommt man nicht so schnell dran. Also was für Veränderungen in der Lebensmittelherstellung machen kann, ist vielleicht ein Faktor von 2. Und das erklärt wirklich, warum diese großen Veränderungen, warum wir diese großen Veränderungen in der sehen durch Veränderungen von der Lebensmittelherstellung. Diese vier Optionen, die wir uns angeschaut haben, die kommen natürlich nicht, die kann man schön auf so eine Wunschliste schreiben und dem Weihnachtsmann übergeben, aber die wird nicht umgesetzt werden, wenn nicht alle Akteure im Lebensmittelsystem mit daran arbeiten, diese umzusetzen. Also wir haben Bauern, wir haben Firmen, wir haben Politiker und wir haben Bürger. Und alle diese Stellschrauben sozusagen im Ernährungssystem haben eine Aufgabe, das in gewisser Hinsicht zu verändern. Bauern können ändern, was angebaut wird, können ändern, wie viel zum Beispiel Dünger aufgebracht wird. Firmengründer können darauf achten, dass die Distanz von der Herstellung von den Lebensmitteln bis zum Supermarkt so gestaltet wird, dass weniger Verschwendung stattfindet, oder die können mehr pflanzenbasierte Ernährungsoptionen entwickeln. Und Politiker müssen wirklich die Stellschrauben stellen, damit Bauern das anbauen können, was gesund und nachhaltig ist, und dadurch nicht ihre Lebensgrundlage verlieren. Aber die müssen auch dafür sorgen, dass Mitbürger wissen, was eine gesunde und nachhaltige Ernährung ist. Und Mitbürger müssen von der anderen Hinsicht überlegen, müssen Druck auf Politiker und auch andere Leute ausüben, wirklich auch eine gesunde und nachhaltige Ernährung bereitzustellen. Und um da ein bisschen dran weiterzureden, reden wir vielleicht über die Gesundheitsauswirkungen. Denn da, ich glaube, die Gesundheitsauswirkungen sind wirklich das, was oft im Lebensmittelsystem ein bisschen verschütt geht. Oft reden wir darüber, was produziert wird, was angeboten wird, was Bauern herstellen. Aber wir reden wenig darüber, was denn die Umwelteinflüsse damit auch zu tun haben, wie wir uns ernähren und wie das auf unsere Gesundheit auswirkt. Das hier zeigt eine Pyramide von Methoden, die wir in der Gesundheitsforschung als weniger oder mehr robust ansehen. Ja, also zum Beispiel, was man als wenig robust ansieht, sind Meinungen. Ja, alle von Ihnen haben wahrscheinlich eine Meinung, was gesund ist. Und manche Meinungen sind vielleicht auf anderen Sachen basiert, manche vielleicht auch nicht. Viele Leute konsumieren YouTube-Videos, Blogs, allerlei an solchen Meinungen. Dann gibt es Studien, die gucken sich Leute an, die an bestimmten Krankheiten erkrankt sind, und die gucken sich an, was haben die Leute vielleicht gegessen, bevor sie erkranken, oder wie war die Ernährungsweise generell, und versuchen dadurch Rückschlüsse zu gewinnen, ob diese Ernährungsweise vielleicht mit den Krankheiten zu tun hat. Aber auch das sehen wir als nicht sehr robust an. Was wir auf einer großen großer Ernährungshinsicht als recht robust ansehen, sind solche sogenannten Kohortenstudien. Und die werden so durchgeführt, dass Leute von Tür zu Tür gehen, ist praktisch wie so eine Wahl, und fragen, ja, würden Sie gerne in einer Kohorte repräsentiert sein? Dann werden eine ganze Anzahl von Untersuchungen durchgeführt, wie gesund ist man, was isst man, raucht man, ist man übergewichtig. Und dann muss man vielleicht alle paar Jahre mal wieder einen Fragebogen ausfüllen. Und dann wartet man. Und man wartet, und man wartet 10 Jahre, 20 Jahre, und man wartet eigentlich, bis alle sterben. Ja. Und wenn man Glück hat und man hat viele gefragt und sind viele gestorben, dann kann man das mit statistischen Methoden in Einklang bringen mit, was vielleicht eine Gruppe anders gemacht hat als eine andere Gruppe, die vielleicht gleichermaßen übergewichtig war oder gleichermaßen geraucht haben. Und wenn das Einzige, was diese zwei Gruppen unterscheidet, zum Beispiel nur die Anzahl an rotem und verarbeitetem Fleisch ist, das diese Gruppen konsumiert haben, dann kann man vielleicht sagen, dass das der Risikofaktor war, der dazu geführt hat, dass diese eine Gruppe vielleicht ein wenig früher an ernährungsbedingten Krankheiten wie Darmkrebs erkrankt ist. Solche Kohortenstudien werden überall in der Welt ausgeführt, und jede einzelne Kohortenstudie hat ihre eigenen Probleme. Deswegen, wir als Modellierer, die sich das angucken, glauben nicht wirklich jeder einzelnen Kohortenstudie. Was wir glauben, sind solche genannten Meta-Analysen, wo viele von diesen Kohortenstudien zusammengeführt werden und eine sozusagen einen Konsens bilden. Wie viel hat eine Ernährungsgruppe über eine andere Ernährungsgruppe, was für ein Risiko ist mit denen verbunden? Und was man dann rausfindet, sind solche Tabellen. Sieht nicht besonders nett aus, aber was man konsistent findet, ist, dass verarbeitetes Fleisch eine sehr hohe Assoziation, und das ist das, was man meistens da finden kann, mit ernährungsbedingten Krankheiten darstellt, wie Herz-Kreislauf-Krankheiten, bestimmte Krebssorten und Typ-2-Diabetes. Immer noch eine sehr starke Assoziation, aber etwas geringer als verarbeitetes Fleisch, hat unverarbeitetes rotes Fleisch. Und rotes Fleisch ist Rindfleisch und Schweinefleisch und Lamm. Bei Milchprodukten sieht es etwas anders aus. Für lange Zeit wurde geglaubt, die sind recht gut für ernährungsbedingte Krankheiten wie verschiedene Krebssorten, aber wenn man genau hinschaut und dafür kontrolliert, dass Leute, die oft viel Milchprodukte zu sich nehmen, deswegen meistens weniger rotes Fleisch zu sich nehmen, dann sieht man eigentlich keinen Einfluss mehr, was darauf deuten lässt, dass es die Verringerung in dem Konsum des roten Fleisches ist, was da den Einfluss gegeben hat. Also wenn man da das kontrolliert, dementsprechend ist der Milchverzehr relativ neutral. Fisch ist ein wenig gut, aber auch da ist wahrscheinlich ein Großteil der Verringerung des Risikos dadurch zu erklären, dass Leute, die mehr Fisch essen, entweder mehr Obst und Gemüse essen oder auch wieder weniger rotes Fleisch essen. Etwas genauer sieht es aus bei vielen pflanzenbasierten Lebensmittelgruppen. Für Nüsse haben wir relativ gute Resultate, dass eine Handvoll von Nüssen pro Tag das Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken relativ stark zurückgeht. Aber wir wissen auch, dass wenn man relativ viel mehr von Nüssen konsumiert, dass das wahrscheinlich keinen Extra-Bonus darstellt. Also so eine Handvoll von Nüsse scheint ein gutes Maß zu sein. Von Hülsenfrüchten wissen wir auch, dass die zu einer gewissen Hinsicht zur Verminderung von Risikofaktoren darstellen. Und dann die zwei letzten Gruppen, Obst und Gemüse und Vollkornprodukte. Für Obst und Gemüse wissen wir, dass so viel, wie man essen kann, so viel verringert sich das Risiko, an diesen ernährungsbedingten Krankheiten zu erkranken. Es wurde mal gesagt, so 5 am Tag sollte man zu sich nehmen. Mittlerweile weiß man, hat man Leute, die auch mehr essen. Das war damals nicht so einfach, Leute zu finden, die eine sehr hohe Anzahl an Obst und Gemüse essen. Aber wenn man sich Leute ansieht, die sehr viel davon essen, die haben immer noch, sogar bei 8 Portionen am Tag, jeweils von Obst und Gemüse einen weiteren Rückgang an Risiko, an ernährungsbedingten Krankheiten zu erkranken. Und bei Vollkornprodukten sehen wir auch einen sehr starken Rückgang. Das ist wahrscheinlich durch die Ballaststoffe hervorgerufen. Jedoch sieht man da auch, wenn man mehr als, sagen wir, 3 bis 5 Portionen zu sich nimmt, sieht man keinen weiteren Rückgang. Also da hat man auch diese nicht-lineare Abhängigkeit. So, wenn wir das uns angeguckt haben, also müssen wir uns als nächstes angucken, wie viel sollten wir denn essen? Und da gibt es genau die gleichen Zusammenhänge. Ja? Also diese Kurve hier, die so wie so ein gebogener Hockeystick aussieht, die zeigt, wie sich das Risiko an Herzerkrankungen zu erkranken gestaltet, je nachdem von wie der Body Mass Index ist. Der Body Mass Index ist das Gewicht in Kilogramm dividiert durch die Höhe zum Quadrat. Kann jetzt jeder ausrechnen. Ein normaler BMI wäre 18,5 bis 25. Also wenn Sie das jetzt schnell ausrechnen, wissen Sie, ob Sie entweder zu dick, zu dünn oder normal sind. Was wir in solchen Studien herausfinden, ist, dass der Sweet Spot, also da, wo die Verringerung von Risiko am größten ist, bei ungefähr 22 ist. Also wenn Sie etwas weniger wiegen, macht nicht so viel, aber wenn Sie sehr viel mehr wiegen und einen größeren BMI als 22 haben, haben Sie ein sehr viel höheres Risiko, an Herz-Kreislauf-Krankheiten zu erkranken. Wenn man das kombiniert mit Empfehlungen fürs Sporttreiben oder der körperlichen Ertüchtigung und wie groß die Leute auf der Welt sind, kann man solche Tabellen wie rechts zusammenstellen, was eine empfehlbare Kalorienzufuhr pro Altersstruktur und pro Geschlecht sein kann. Und wenn man das alles zusammenführt, kommt man zu Empfehlung, wie sich Leute ernähren könnten. Diese Ernährungsempfehlung haben wir zusammengestellt in der erwähnten Eat Lancet-Studie zu gesunder Ernährung von nachhaltigen Ernährungssystemen. Und die ist basiert auf diesen Gesundheitsstudien. Was wir daran empfehlen, ist, nicht mehr als einmal rotes Fleisch in der Woche zu konsumieren, nicht mehr als zweimal Hühnchen in der Woche zu konsumieren, nicht mehr als zweimal Fisch in der Woche zu konsumieren. Wenn man Milchprodukte konsumiert, nicht mehr als ein Glas Milch oder was auch immer man mit einem Glas Milch anstellen kann, also zum Beispiel eine Scheibe Käse pro Tag zu konsumieren, was dann praktisch bedeutet, dass man zwei Tage in der Woche, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, dass man vegetarisch oder vegan sich ernähren sollte. Wenn man das macht, ist man im Einklang mit den Gesundheitsstudien. Aber was wir herausgefunden haben, und das ist genau diese Ernährungsweise, die ich eingangs gezeigt habe, mit dieser Ernährungsweise ist man auch in Einklang mit den planetären Grenzen. Wir haben geschaut, was könnte das bedeuten, wenn wir, sagen wir mal, zweimal rotes Fleisch in der Woche konsumieren und immer noch alle technischen Optionen anwenden, dann sind wir nicht mehr in den planetären Grenzen. Auch sind wir nicht mehr in den planetären Grenzen, wenn wir doppelt so viel Milchprodukte konsumieren. Jetzt könnte man sagen, ja, es hört sich alles ein bisschen knasterig an, nur noch einmal rotes Fleisch in der Woche, nur zweimal Hähnchen in der Woche, also nicht so ganz so einfach, nicht wahr? Ich weiß nicht, wer ist Hände hoch, wer sich so ungefähr so ernährt? Okay, ein paar. Oh, gar nicht so schlecht. Okay. Gut. Das stimmt mich optimistisch hier. Als wir die Studie rausgebracht haben, haben viele gesagt, ach, so kann sich doch keiner ernähren. Ne? Und wenn man das so aufschreibt pro Tag, hört sich das manchmal auch komisch an. So 14 Gramm rotes Fleisch pro Tag oder so ein Viertel Ei pro Tag. Ne? Hört sich alles recht komisch an. Aber wenn man das über die Woche hinsieht, kann man sich schon vorstellen, wie man sich eigentlich so ernähren kann. Und wenn man sich andere Studien ansieht, dann sieht man auch, dass Leute sich schon lange mal so ernährt haben. Vielleicht sind Sie bekannt mit den Studien zu sogenannten blauen Zonen. In diesen blauen Zonen leben Menschen, die werden standardmäßig über 100 Jahre alt. Und Forscher haben sich angeguckt, wie sind deren Verhaltensmuster, wie sind deren Ernährung. Und viele von diesen Menschen leben in guten, aktiven Gesellschaften. Die treiben viel Sport, die haben einen guten Zusammenhalt in der Gesellschaft. Aber die ernähren sich auch recht pflanzenbasiert. Zum Beispiel haben wir da die Menschen in Okinawa, die ernähren sich ein bisschen mehr fischbasiert, aber sehr hoch ist auch der Pflanzenanteil. Dann haben wir Leute in den klassischen mediterranen Regionen, wie Gesellschaften in Italien und Griechenland. Und dann haben wir eine Gruppe von Leuten, die leben in Costa Rica, in Südamerika, die nehmen ein bisschen mehr Milchprodukte zu sich, aber sind auch meistens pflanzenernährt. Und dann haben wir eine andere Blue Zone in Kalifornien, wo die Leute vegetarisch und vegan sich ernähren aufgrund ihrer Religion. Und in all diesen Zonen, alle diese Ernährungsweisen sind praktisch konform mit diesen Ernährungsempfehlungen, die wir ausgesprochen haben. Aber natürlich müssen Sie denen nicht unbedingt glauben, nicht wahr? Könnte auch sein, dass das jetzt so eine Meinung von mir ist, dass das eine gute Ernährungsweise wäre. Deswegen haben wir uns das wissenschaftlich angeguckt und nachgerechnet, was wir aus diesen, was wir erwarten könnten. Und wir haben uns angeguckt, wie sind die, was könnte eine, könnten diese Ernährungsweisen auf die Nutrients, jetzt müssen Sie mir nochmal helfen. Nährstoffe, danke schön. Was könnte diese Ernährungsweise auf die Nährstoffe, auf die Nährstoffzufuhr, wie könnte sich das auswirken? Was könnte die Auswirkung auf diese chronischen Krankheiten, die ich die ganze Zeit erwähne, auswirken? Und die Umwelteinflüsse habe ich schon etwas diskutiert. In der Nährstoffzufuhr haben wir gefunden, dass eine Veränderung entweder zu diesen, wir nennen das flexitarische Ernährung, aber man kann es auch planetäre Gesundheitsernährung nennen oder recht hohe pflanzenbasierte Ernährung, aber praktisch eine Ernährung, die meistens auf Pflanzen basiert, aber Fleischprodukte in Moderation auch haben kann. Dann gibt es diese pesketarische, fischbasierte Ernährung, vegetarische und vegane Ernährung. Also alle diese vier Ernährungsformen sind konform mit diesen generellen Empfehlungen. Und deswegen gucken wir uns immer an, was, wie sind die Unterschiede zwischen diesen generellen Ernährungsmustern und den Einwirkungen, Auswirkungen. Und hier sieht man das, sieht man wahrscheinlich nicht da hinten, aber das müssen Sie mir jetzt einfach glauben, dass viele von den potenziellen Nährstoffuntereinnahmen, kann man das so sagen, durch die Veränderung der Ernährungsweise auf diese verschiedenen Ernährungsmuster ausgeglichen werden könnten. Gleichzeitig haben wir auch gefunden, dass die Annahme dieser Ernährungsmuster bis eine Verringerung von dem Risiko vorzeitig zu sterben an diesen ernährungsbedingten Krankheiten um über 20% zurückgehen kann. Auf dieser Folie sehen Sie, welche Risikofaktoren hier von Bedeutung sind. Die Hälfte des Rückgangs finden wir durch die Korrektur des Übergewichts, der Fettleibigkeit oder des Untergewichts. Kommt immer ganz drauf an, welches Land man sich hier anschaut. Das sind globale Resultate. Und die andere Hälfte kommt dadurch zustande, dass die Verteilung der Nahrungsmittel innerhalb von diesen Ernährungsmustern anders ist. Zum Beispiel hat man eine große Reduktion der vorzeitigen Sterblichkeit durch die vermehrten Konsum von Obst und Gemüse, von Nüssen, von Leguminosen, von etwa eine kleine Reduktion durch vermehrten Fischkonsum und eine etwas größere Reduktion durch verminderten Konsum von rotem Fleisch. In den ganz pflanzenbasierten Ernährungsweisen sehen wir, dass die Reduktion durch Fisch dadurch kompensiert werden kann, dass man mehr pflanzenbasierte Lebensmittel zu sich nimmt, wie Obst und Gemüse oder verschiedene Nüsse und Ölsamen. Wenn wir uns die Umwelteinflüsse angucken, sehen wir, dass die Umwelteinflüsse sehr stark davon abhängen, wie viel tierische Lebensmittel in der Ernährung sind. Das ist damit konform mit den Umweltauswirkungen, die ich Ihnen vorher gezeigt habe. Also je mehr Sie Ihren Konsum von Fleisch und Milch verringern, desto größer ist die Verminderung an Treibhausgasemissionen. Also für diese flexitarische Diät Ernährungsweise hat man eine Reduktion der Treibhausgasemissionen von ungefähr 50%. Wenn man sich eine vegane Ernährungsweise anguckt, dann ist die Reduktion bei fast 80%, also sehr viel größer. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, wie verhalten sich diese Ernährungsempfehlungen mit offiziellen Ernährungsempfehlungen, wie zum Beispiel die der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, der DGE. Die DGE empfiehlt eine bestimmte Anzahl von Obst und Gemüse. Ihr habt da Empfehlungen für Fleischkonsum, für Milchkonsum. Wenn wir uns angucken, wie die sich unterscheiden, dann sieht man, dass die Empfehlungen für Obst und Gemüse recht gut sind. Die sind sogar höher, als was wir empfohlen haben. Also das ist eine gute Sache. Mit Hülsenfrüchten, da gibt es einen speziellen Report zu, aber die sind nicht Teil der offiziellen Empfehlungen, was recht schade ist. Und wenn wir uns dann die tierischen Lebensmittel anschauen, dann sehen wir, dass die DGE empfiehlt, 300 bis 600 Gramm an Fleisch zu konsumieren, was immer noch recht viel weniger ist, als wie wir gerade konsumieren, aber trotzdem relativ viel höher, als wir vorgeschlagen haben. Also zum Beispiel, wenn man das so auffächert in Bezug auf was wir gerade konsumieren, ist das 3, 4, 5 Mal so hoch, wie was bei unseren Empfehlungen rauskommt. Und der Milchkonsum ist doppelt so hoch, wie was wir empfehlen. Wenn wir uns angucken, was sind denn die Umweltauswirkungen, die Gesundheitsauswirkungen von, wenn Leute so essen würden, wie die DGE das empfiehlt, dann sehen wir, gesundheitsmäßig ist gar nicht so schlecht, aber nicht ganz so gut. Und ist nicht so schlecht, weil wirklich die Obst- und Gemüseempfehlungen recht gut sind. Und wir haben hier mit einbezogen, dass die DGE irgendwo auch erwähnt, dass man nicht übergewichtig sein sollte. Wenn man sich die Umweltauswirkungen ansieht, dann sieht man, ja, die Empfehlungen könnten, weil die eine Verringerung des Verzehrs von tierischen Lebensmitteln beinhaltet, eine kleine, aber trotzdem eine, sieht man, dass die Treibhausgasemissionen zurückgehen könnten, aber noch lange nicht so viel, wie das sein kann, wenn sie eine der planetären Gesundheitsernährungsweisen nehmen würden. Was heißt, das könnte großen Einfluss auf die Treibhausgasverminderungspolitiken der Bundesregierung haben. Das offizielle Ziel der Regierung ist, bis 2030 die Treibhausgasemissionen auf ein bisschen mehr als 500 Millionen Tonnen von CO2-Äquivalent zu bringen. Der Anteil des Lebensmittelsystems an diesen Emissionen ist gerade bei 7%. Hört sich wenig an und ist wahrscheinlich auch ein bisschen runtergerechnet, weil die CO2-Emissionen selber, die mit zum Beispiel der Herstellung von Düngemitteln oder von Transport oder von dem Nutzen von Maschinen auf dem Feld, die sind in diesen offiziellen Statistiken meistens nicht berücksichtigt. Die werden dann in den Sektor Transport geschoben oder in den Sektor Herstellung von bestimmten Sachen. Also was dieser offizielle 7% ist, sind nur Methan und Lachgas. Und was man hier sieht, ist, wenn man den gegenwärtigen Proporz von dem Lebensmittelsystem an den Gesamtemissionen stabil halten möchte, dann müsste man mindestens diese flexitarische Ernährung sich mal zu Gemüte führen. Was wir hier sehen in diesen Resultaten für Deutschland ist, dass der technologische Wandel einen relativ geringen Einfluss hat. Das hat damit zu tun, dass wir technisch schon relativ gut aufgestellt sind. Verminderung von der Lebensmittelverschwendung hat einen Einfluss, aber keinen großen. Und wenn wir uns so ernähren würden wie die DGE, hat einen gewissen Einfluss, aber noch lange nicht so viel, um den Lebensmittelsektor konstant zu halten. Ob man jetzt die nationalen Ziele der Bundesregierung gut findet oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber vielleicht wäre noch ein anderer interessanter Test, ob man eine gewisse Ernährung als nachhaltig ansehen kann, zu schauen, was würde denn passieren, wenn alle so essen, wie empfohlen wird, oder alle so essen, wie wir gerade essen. Und was wir da finden ist, wie gesagt, ist die DGE-Empfehlung schon gesünder, als wir eigentlich essen, aber sogar die DGE-Empfehlung würde dazu führen, dass global gesehen die Treibhausgasemissionen anstatt vermindert zu werden, ansteigen würden. Und der Grund dafür ist wirklich die Unmöglichkeit in den Empfehlungen, keine tierischen Produkte zu konsumieren. Also weil die Empfehlung für Milch und tierische Produkte recht hoch ist, auch wenn sie niedriger ist, als was wir gerade essen, würde die dazu führen, dass wenn alle so essen, dass es einen Anstieg an Treibhausgasemissionen zur Folge hätte. Wenn man das vergleicht mit diesen planetären Grenzen, hieße das, dass das noch schlimmer wäre, als wenn sich die Ernährungsweisen so ändern, wie wir denken, dass sie sich bis 2050 ändern. Und das hieße, dass wenn wir uns nicht stringenter ändern, als wie die DGE das schon empfiehlt, dass wir wirklich unsere Verantwortung auf andere Länder abwälzen und dass diese dann ihre Ernährung stärker umstellen müssten, als wir das machen. Hier ist nochmal dieser Vergleich zwischen den DGE-Empfehlungen, auf denen ich hier wahrscheinlich ein bisschen zu viel rumreite, unseren Empfehlungen und wie wir gerade essen. Was vielleicht viel schockierender ist, ist, dass wir überhaupt nicht so essen, wie das irgendwer empfiehlt, nicht wahr? Also wir essen, vielleicht mache ich so ein kleines Quiz, das sieht man da vielleicht nicht so schnell. Wie viel zu viel glauben Sie, dass wir zu viel rotes Fleisch essen im Vergleich zu dem, was wir ausgerechnet haben? Im Vergleich zu dem einmal rotes Fleisch pro Woche? Schreien Sie einfach rein. 4? Bietet jemand mehr als 4? 10? 6? Okay. Gut, jemand mehr als 10? 40?
Nein,
20. 20, meine Güte. Okay, 20. Jemand mehr als 20? 20 zum Ersten? 20 zum 10 ist richtig. Aber 10, überlegen Sie jetzt mal, 10 mal zu viel, ja? Also das ist noch nicht mal so, dass Sie wenn man sich das pro Woche mal überlegt, 10 mal zu viel Konsum von rotem Fleisch. Und in Deutschland ist das nicht unbedingt zu viel Rindfleisch, das meiste an rotem Fleisch ist Schweinefleisch. Das hat zwar einen geringeren Einfluss auf die Umwelt, aber einen genauso schlechten Einfluss auf die Gesundheit und trägt auch dazu bei, dass wir unsere planetären Grenzen auf keinen Fall erfüllen könnten, wenn wir alle uns so ernähren würden, wie wir das in Deutschland so machen. Aber ich bin mir sicher, jeder sagt, ach, so schlecht ernähre ich mich ja gar nicht, das sind immer die anderen, nicht wahr? Was mich dazu bringt, wenn es denn immer die anderen sind, was kann man denn machen, dass die Leute sich gesünder ernähren? Ja? Weil anscheinend bringt das nichts zu sagen, ernährt euch doch mal gesünder. Hat jeder wahrscheinlich mal festgestellt, nicht wahr? Jetzt esst doch mal Brokkoli da. Ne? Nee, will ich nicht, sieht komisch aus, ist so grün, könnte vom Mars sein oder sowas. Naja, was Studien herausgefunden haben, ist in der Tat, wenn man Leuten sagt, sie sollen das machen oder sollen was anderes machen, macht fast keiner. Ja? Aber was Studien auch herausgefunden haben, ist, wenn man Informationen darbietet und dazu andere Sachen macht, wie zum Beispiel das einfacher machen, dass Leute sich gesund ernähren können oder nachhaltiger ernähren können, oder wenn man Preise ändert oder wenn man ändert, was angeboten wird in Kantinen, das könnte einen Einfluss haben. Und das haben wir uns auch angeschaut in ein paar Studien. Zum Beispiel haben wir uns angeschaut, was wäre denn, wenn Lebensmittel so viel kosten würden, wie sie Einfluss auf den Klimawandel hätten. Dazu haben wir geschaut, was sind denn sogenannte Abschätzungen von den Klimawandelauswirkungen in Geldeinheiten ausgedrückt. Und wenn man das damit koppelt, wie viel verschiedene Lebensmittelgruppen emittieren, dann kann man ausrechnen, wie viel teurer sollten die dann werden. Und wir haben ausgerechnet, global gesehen, auf nationaler Ebene unterscheidet das sich immer ein bisschen, je nachdem, wie viel man importiert, exportiert, wie man was produziert. Aber global gesehen sollte Rindfleisch ungefähr 40% teurer werden, wenn man die Klimaauswirkungen berücksichtigen wollte. Milch ungefähr 20% teurer und so weiter. Und jetzt kann man sich vorstellen, gut, tierische Produkte sind meistens sowieso recht teurer, wenn die nochmal ein bisschen teurer wären, vielleicht würde ich dann ein wenig weniger essen. Und das ist genau das, was wir gefunden haben. Nicht wahnsinnig viel weniger, aber immerhin so halbe bis eine Portion pro Woche weniger. Also da kommen wir schon weiter mit, nicht wahr? Was hätte das für einen Einfluss emissionsmäßig? Wir haben ausgerechnet, das könnte eine Gigatonne CO2-Emissionen einsparen. Eine Gigatonne, das ist mehr als alle Flüge im Jahr emittieren. Also wirklich recht viel. Ja? Also anstatt Flugscham sollten wir auch von Fleischscham vielleicht sprechen. Wir haben uns auch angeschaut, wie verhält sich das mit den Gesundheitsauswirkungen? Weil man möchte ja nicht, dass plötzlich Lebensmittel überall teurer werden und dann Leute nichts mehr zu essen haben. Deswegen haben wir uns 15 verschiedene Szenarien angeschaut, wie man denn eine solche Steuer auf Lebensmittel strukturieren kann. Und wir haben herausgefunden, die beste Strukturierung wäre wohl, wenn man alles besteuern würde, wie viel emittiert wird. Das wäre auch gerecht sozusagen, wenn man sich die Lebensmittel anschaut. Ja. Und dann nimmt man die Steuereinnahmen, die man dadurch kriegt, und man benutzt die dazu, um gesundheitsfördernde Maßnahmen umzusetzen. Also zum Beispiel Obst und Gemüse, was sehr wichtig ist und vielleicht ein klein wenig teurer werde, um das günstiger zu machen oder das besser anbieten zu können. In manchen Ländern war es von Vorteil, das Geld zu nehmen und das den Leuten einfach durch Steuervorteile zurückzugeben. Da kann man diskutieren, ob das Leute so wahrnehmen und ob die dann nicht vielleicht mehr gegen solche Steuern wären. Und in manchen, vornehmlich Entwicklungsländern, war es sinnvoller, nicht alle Lebensmittel zu besteuern, sondern zum Beispiel nur Rindfleisch zu besteuern. Und schon das hatte einen Einfluss und man konnte mit den Steuererlösen Sachen machen, um die Bevölkerungsgesundheit zu verändern. Ein anderer Ansatz ist, von der Gesundheitsschiene zu kommen. Vor 3 Jahren hat die Weltgesundheitsorganisation, auch aufgrund von den Studien, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, ein Report rausgegeben von deren Krebszentrum. Und das hat rotes und verarbeitetes Fleisch als karzinogen eingestuft. Unverarbeitetes rotes Fleisch als wahrscheinliches Karzinogen. Und nicht nur aufgrund von diesen Kohortenstudien, sondern auch auf mechanistischen Studien, die durchgeführt wurden. Also es gibt plausible Gründe, warum rotes und verarbeitetes Fleisch in der Tat zu Krebs kausal führen kann. Das lässt natürlich die Frage zu, gut, wenn wir Karzinogene in unserer Umwelt haben, dann müssen die ja irgendwie reguliert werden. Also als Regierung ist man ja recht unverantwortlich, wenn man Karzinogene in der Gesellschaft einfach so hat. Ja, denken Sie an Tabak, Asbestos, ja, Asbest und solche Sachen. Und eine von den Maßnahmen, die am wenigsten eingreifen an die persönliche Freiheit, ist in der Tat wieder Preise anzugleichen. Also wenn Sie unbedingt ungesund sich ernähren wollen, möchten, dann können Sie das machen, aber Sie müssten wenigstens so viel zahlen, damit Sie mit dem, was Sie bezahlen, Ihre eigene Gesundheitsrechnung bezahlen könnten. Wäre eigentlich gerecht, oder? Und wir haben uns ausgerechnet, wie viel sollte man denn dann bezahlen? Und wenn man die Gesundheitsrechnung von einer zusätzlichen Portion an unverarbeitetem rotem Fleisch bezahlen wollen würde, dann müsste das ungefähr 20-30% teurer sein. Wenn man die Gesundheitsrechnung von verarbeitetem Fleisch bezahlen wollen würde, dann müsste das über doppelt so viel kosten. Ja, also das verdeutlicht, wie ungesund verarbeitetes Fleisch ist. Und verarbeitetes Fleisch ist sowas wie die gute Wurst. Ja? Also Currywurst, ne, mit Pommes, nicht so gut. Ne? Ja. Ich komme eigentlich aus dem Pott, also ich hoffe, keiner ist aus dem Pott hier, sonst kriege ich gleich Sachen an den Kopf geschmissen. Was wir herausgefunden haben, ist, dass wenn man das so, die Currywurst mit Pommes so besteuert, dass das einen guten Eier, dass man da in der Tat einen recht hohen Erlös an Steuermitteln hätte, die man in der Tat in das Gesundheitssystem investieren kann. Und wir haben auch herausgefunden, dass das natürlich Gesundheitseffekte hätte, die wiederum sehr positiv sind. Und wir haben auch, weil der Fleischkonsum sich dadurch diese Besteuerung verringert, auch einen positiven Umwelteffekt gefunden. Eine Sache, die oft gesagt wird, ist, dass ja, wenn man jetzt alles besteuert, dann wird alles teurer und ich kann mir nichts mehr leisten und das ist irgendwie blöd. Aber das kommt wirklich von dieser Vorstellung, dass wenn Sachen teurer sind, dass Leute damit nichts machen. Aber was wir eigentlich wissen ist, auch wenn man das nicht jedes Mal irgendwie im Kopf hat, dass implizit Leute sich schon daran richten, was irgendwie teurer oder günstiger ist. Ich meine, das kennen Sie selber, was gerade irgendwie bei Edeka, ich sollte hier keine, Aldi, Lidl und so weiter günstiger ist, das kauft man vielleicht in der Woche, nicht wahr? Und wir haben herausgefunden, dass wenn sich die Leute wirklich so umstellen mit ihrer Ernährung, wie wir das glauben, dass sie das tun mit diesen Besteuerungen, dann haben die eine gesündere Ernährung. Und in einer anderen Studie haben wir geschaut, wie verhält sich das preislich mit gesünderen Ernährungsmustern? Und wir haben herausgefunden, in den meisten Industrieländern und auch Mitteleinkommenländern sind gesündere Ernährungsweisen von den Herstellungskosten immer günstiger als ungesündere Ernährungsweisen. Und das ist dadurch so, dass tierische Produkte meistens recht viel teurer sind. Ich meine, wenn Sie überlegen, Obst und Gemüse und Hülsenfrüchte, ein bisschen Vollkornprodukte kosten eigentlich nicht so viel, nicht wahr? Könnte anders sein, wenn Sie unbedingt irgendwie so einen fancy plant-based Burger haben wollen. Das ist dann wieder eine andere Geschichte. Aber von den rohen Herstellungskosten ist es immer günstiger. Letztlich möchte ich noch kurz erwähnen, in den 5 Minuten, die ich noch habe, dass wir natürlich auch gucken müssen, nicht nur ist es wichtig, unsere Ernährung umzustellen, sondern es ist auch wichtig, umzustellen, was produziert wird in einem Land. Und oft, ich glaube, viele dieser Probleme, in denen wir sind, haben wir, weil wir in Silos denken. Nicht wahr? Produktion ist Produktion und je mehr wir produzieren, desto besser. Konsum ist Konsum und je mehr wir konsumieren, desto besser. Und wenn wir eins umstellen, denken wir nicht unbedingt an das andere. Mal hier auf dieser Folie sehen Sie, wie wir eigentlich die Produktion umstellen sollten, wenn wir denn gesunde und nachhaltige Ernährungsmuster oder die Nahrungsmittel dieser Ernährungsmuster herstellen wollten. Also anstatt einem projizierten Anstieg an das Grundnahrungsmitteln, nicht wahr? Danke. Sollten wir eigentlich etwa, brauchen wir gar nicht so viel, weil ein Drittel von denen verfüttern wir sowieso an Tiere. Also eigentlich könnten wir mit einer Reduktion da auskommen. Wir brauchen auch nicht mehr Zucker, wir brauchen nicht mehr tierische Produkte, aber wir brauchen viel mehr Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse und Ölsamen, um so gesündere Ernährung, Ernährungsmuster wirklich auch unterstützen zu können. In Deutschland sieht das nicht viel anders aus. Wir produzieren zu viel von diesen Grundnahrungsmitteln, zu wenig Obst und Gemüse, viel zu viel Öl, Samen und Zucker, viel zu viel Milchprodukte und viel zu viel rotes Fleisch. Wir sind Net-Exporteur von rotem Fleisch. Ja. Also in einer gewissen Hinsicht exportieren wir sogar diese negativen Gesundheitsauswirkungen. Warum machen wir das? Das ist eine Tabelle, die zeigt, wie hoch die landwirtschaftlichen Unterstützung der EU ausfallen für verschiedene Nahrungsmittel. Viele von diesen geldlichen Zuwendungen sind nicht unbedingt gebunden an die Herstellung einer Sache. Sie können sich vielleicht noch an die Milchseen und Butterberge erinnern. Mittlerweile ist das alles recht entkoppelt. Nichtsdestotrotz, auf diesen entkoppelten Flächen werden immer noch viele Produkte hergestellt, die nicht unbedingt nachhaltig oder gesund sind. Also man könnte sich vorstellen, dass wenn man ein gesundes Ernährungssystem haben wollen würde, dann müsste man vielleicht mit diesen landwirtschaftlichen Zuwendung auch anders umgehen und vielleicht die stärker daran koppeln an das, was nachhaltig und gesund ist. Und das haben wir auch durchgerechnet und gefunden, speziell in der EU, weil die Zuwendungen so hoch sind, hat man da relative große Effizienz, wirklich die Produktion so umzustellen, wenn zum Beispiel die gekoppelt werden würde an die Herstellung von Obst, Gemüse, Nüssen, Hülsenfrüchten. Und gleichzeitig hätte das durch die Änderung in der Produktion eine Verminderung in den Umweltauswirkungen. Wir haben gefunden, eine Treibhausgasreduktion von bis zu 8%, das ist recht viel. Und man hätte auch eine bessere Versorgung der Bevölkerung mit gesünderen Lebensmitteln, die dann wiederum eine Verringerung an gesundheitsbedingten Krankheiten mit sich bringen könnte. Also eigentlich Win-Win, wenn wir das auch von der Produktionsseite ansehen. Natürlich gibt es noch viele andere Sachen. Wie gesagt, kann man sich überlegen, was man noch in Kantinen, in Schulen tun kann. Und gibt auch viele Sachen, die nicht über den Preis gehen, natürlich, wenn Sie selber überlegen, warum Sie essen. Was mich auf meine letzte Folie hier bringt. Ich meine, wenn Sie sich wirklich überlegen, warum essen Sie, was Sie essen? Ja, wenn Sie das mal so vielleicht eine halbe Minute auf sich wirken lassen. Ich meine, meistens essen wir denken gar nicht so viel darüber nach, was wir essen, nicht wahr? Wir essen das, was irgendwie da ist, was wir kennen, was vielleicht unsere Eltern mal gekocht haben, was Restaurants da bieten, was unsere Freunde essen, was angeboten wird in Mensen. Und meistens denken wir wirklich nicht darüber nach, was wir essen. Es ist normal, das, was wir essen. Aber wie ich Ihnen, glaube ich, hier gezeigt habe, können wir uns nicht mehr erlauben, nicht mehr darüber nachzudenken, was die Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen unserer Ernährungsweisen für den Planeten und für uns selber bedeuten. Deswegen möchte ich Sie wirklich einladen, zu reflektieren, was Sie essen, wie Sie vielleicht gesünder und auch nachhaltiger essen können. Und da Weihnachten vor der Tür steht, denken Sie vielleicht im Speziellen darüber nach, was Sie zu Weihnachten essen. Vielen Dank.
Das war Marco Springmann von der University of Oxford. In der Göttinger Ringvorlesung Tier oder Tofu referierte er über die Umwelt- und Gesundheitskosten unserer Ernährung. Damit geht die Vortragsreihe in eine kleine Weihnachtspause. Weiter geht es dann am 8. Januar mit dem Vortrag Tiere essen – Perspektiven und Grenzen der Tierethik des Göttinger Philosophieprofessors Holmer Steinfarth. Die Ringvorlesung findet dienstags um 18.15 Uhr in der Aula am Wilhelmsplatz statt. Die Aufzeichnung der Vorträge der Ringvorlesung hören Sie einen Tag später, immer mittwochs um 12 Uhr, hier bei uns im Stadtradio auf der 107,1.